Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Impfstoffstudie Phase 3 erfolgreich. Nächster Schritt: Zulassung. Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech zusammen mit dem US-Pharmakonzern Pfizer, die wollen es geschafft haben, der Impfstoff BNT162b2 macht Hoffnung, dass er vor Covid-19 schützt oder vor einem schweren Verlauf der Krankheit schützt, bei 9 von 10 Menschen. Wir sprechen heute hier im Update-Podcast über diesen möglichen Impfstoff und dann darüber, was dann als nächstes käme, also die Verteilung. Wie kann verteilt werden? Wer kommt da zuerst? Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats am Deutschlandfunk Nova-Telefon. Mit dabei im Podcast Rahel Klein aus dem Update-Team, die hat sich mit einem sehr spannenden Thema beschäftigt, nämlich Hyperloops. Eine dieser Röhren-Topspeed-Anlagen geht da in ernstzunehmende Tests.
Es gab auf jeden Fall jetzt das erste Mal einen Test, wo wirklich zwei Menschen in so einer Kapsel drin saßen, in so einer Hyperloop-Kapsel. Wie weit das Ganze jetzt ist, also das Ziel ist ja mit 1000 Kilometern pro Stunde durch die Gegend zu fahren irgendwann, das ist halt noch so ein bisschen fraglich.
Das hört ihr hier bei uns im Podcast zum Update und wir fragen uns, was wird eigentlich aus Donald Trump, wenn er das Weiße Haus verlässt? Es sollen ja mehrere Gerichtsverfahren anstehen. Was denn da alles und wie steht es da um eine Begnadigung des scheidenden Präsidenten?
Rund 30 Anklagen oder Verfahren laufen bereits gegen ihn oder sind in Vorbereitung. Alles ist dabei. Sexueller Missbrauch, Betrug, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und.
Auch das wollen wir klären hier im Podcast zum Update am 9.11.2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Was für ein Start in diese neue Woche, oder? Das, worauf alle seit Monaten gewartet haben, das könnte jetzt da sein. Ja, vielleicht nicht alle, es gibt ja auch viele Impfgegner. Aber ein Impfstoff gegen das neue Coronavirus SARS-CoV-2 soll da sein, mitentwickelt von einer Firma aus Deutschland, aus meiner Geburtsstadt Mainz. Und dieser Impfstoff soll zu 90% schützen. Also 9 von 10 Menschen würden demnach nicht an Corona erkranken, wenn sie damit geimpft sind. Klaus Janssen aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Ist das jetzt wirklich der große Durchbruch?
Naja, also wir müssen mal abwarten, aber das sieht jetzt auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Also die Impfstoffstudie, die läuft mit rund 40.000 Menschen und jetzt liegt wohlgemerkt ein erstes Zwischenergebnis vor. Also noch nicht das Endergebnis, aber dieses Zwischenergebnis, das hat es jetzt wirklich in sich. Also demnach gibt es keine schweren Nebenwirkungen. 94 Menschen von diesen etwas über 40.000, die sind erkrankt. Die meisten davon wohl in der Kontrollgruppe, also die ein Placebo bekommen haben. Und eine Wirkrate von 90%, also das hat kaum jemand mit gerechnet. Das wäre besser als beim Grippeimpfstoff zum Beispiel. Schon 50% wären da ein Erfolg gewesen. Allerdings gibt es noch keine wissenschaftliche Studie dazu. Also wir müssen erstmal der Pressemitteilung von BioNTech aus Mainz glauben. Das ist noch nicht wissenschaftlich gegengecheckt worden. Und sobald es mehr Infektionen in diesen Gruppen der Probanden gibt, kann dieser Wert von 90% jetzt auch nochmal nach unten sinken.
Aber wir sehen, die Börsen weltweit freuen sich heute schon und es klingt ja auch schon ziemlich gut. Wie funktioniert das denn mit diesem Impfstoff?
Ja, das ist im Grunde eine ganz neue Art, Impfstoffe herzustellen. Normalerweise hast du bei der Entwicklung von Impfstoffen immer das ursprüngliche Virus, zumindest in Teilen irgendwie mit drin. Was wir aber jetzt hier haben, das ist ein sogenannter mRNA-Impfstoff, also ein genbasierter Botenstoff für Erbinformationen, erkläre ich jetzt gerade. Also das funktioniert so, dass im Grunde nur ein Bauplan übertragen wird und auch nur für bestimmte Teile des Virus, also nämlich für die Proteine, mit denen das Coronavirus bei uns andockt. Unsere Zellen können diese Bauanleitung dann auslesen und dieses bestimmte Protein dann selber bauen und unser Immunsystem kann dann die passenden Antikörper dazu liefern, also alles sehr elegant. Und wenn dann das echte Coronavirus bei uns landet, wenn wir dann geimpft sind, ist der Körper schon vorbereitet und dann kann das Virus einfach nicht andocken.
Das ist gerade schon gesagt, also die wissenschaftliche Expertise beziehungsweise das Gegenchecken, das fehlt momentan noch. Was sagen denn Fachleute generell dazu, zumindest zu dem, was seit heute bekannt ist?
Ja, also die meisten, die sind tatsächlich ziemlich optimistisch. Das ist echt ungewöhnlich. Also wenn du sonst so liest, wie kritisch die sind. Klar, die wollen jetzt alle diese wissenschaftliche Studie dazu lesen, die es offenbar jetzt noch nicht vorliegt, die es noch nicht gibt. Aber die haben noch einige Fragen, nennen aber jetzt die Mitteilung zum Beispiel schon sehr erfreulich, ausgesprochen positiv, vielversprechend, unglaublich und fantastisch. Also das ist schon krass. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist auch optimistisch.
Wenn es sich dann so bewahrheiten sollte, dann wären das ist ein gutes Signal, weil es zeigte, dass dieser Impfstoff einen Unterschied macht. Das war ja bis hierhin unsicher, ob es überhaupt einen Impfstoff geben kann, der tatsächlich wirkt. Und danach sieht es Stand heute aus und das ist ermutigend.
Ja, und sogar Karl Lauterbach, der nennt das Zwischenergebnis großartig, der SPD-Gesundheitsexperte, der ist ja sonst immer sehr, sehr skeptisch eingestellt.
Und die Fragen, die bleiben, welche sind das?
Ja, es ist schon noch einiges unklar. Zum Beispiel, wie lange eine Impfung anhält. Also für den Impfstoß sind laut BioNTech 2 Impfstoffdosen nötig. Nach einem guten Monat wärst du dann also wahrscheinlich immun. Aber wie lange das hält, das kann doch keiner verlässlich sagen. Also die Studie, die geht deshalb auch noch mindestens 2 Jahre weiter, um das zu untersuchen. Es ist auch nicht klar, ob es nicht doch zu Langzeitschäden kommen könnte. Dafür ist dieser Impfstoff halt einfach noch längst nicht lange genug getestet worden. Auch da gehen die Untersuchungen weiter und in der Pressemitteilung stand auch nicht, wie alt die Menschen waren, die den Impfstoff bekommen haben. BioNTech-Chef Shahin, der sagt aber auch, dass mehr als die Hälfte älter war als 65. Also das würde heißen, dass auch die hauptsächlich betroffene Risikogruppe ganz gut geschützt wäre. Eine klare Aufschlüsselung fehlt da aber auch noch.
Dann kann es ja eigentlich losgehen mit Verteilen und Impfen, oder? Nein.
Das braucht erstmal eine Genehmigung, ganz klar. Und es muss auch noch weiter getestet werden. Die Genehmigung könnte in den USA aber ziemlich schnell erfolgen. In Europa vielleicht nicht ganz so schnell. Im ersten Quartal 2021 vielleicht rechnet man damit. Wenn die Genehmigung dann aber da ist, also wenn der Stoff wirklich wirksam und ungefährlich ist, wenn er so eingestuft wurde, dann könnte es relativ schnell gehen. Also weil diese Art von Impfstoff einfach sehr schnell hergestellt werden kann. Da sind ja keine Virenbestandteile drin. Das ist in der Produktion wesentlich einfacher als bei klassischen Impfstoffen. BioNTech will zusammen mit der US-Firma Pfizer 50 Millionen Impfdosen herstellen, noch bis Ende dieses Jahres. Und im nächsten Jahr sollen es dann schon 1,3 Milliarden werden. Weil jeder 2 Dosen braucht, wären das also genug Impfdosen für 650 Millionen Menschen. Und andere Firmen, die sind ja auch noch dran. Also die haben ja auch teilweise sogar den gleichen Ansatz. Die wollen auch mit diesem mRNA-Impfstoff auf den Markt kommen. Und es kann also gut sein, dass im Laufe des nächsten Jahres Milliarden Menschen geimpft werden könnten.
Es könnte also wirklich ein großer Fortschritt sein auf dem Weg zu einem Corona-Impfstoff. Aber einige Fragen müssen noch beantwortet werden. Es gibt offenbar einen wirksamen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. Das deuten erste Zwischenergebnisse an. Klaus Jansen war das aus dem Deutschlandfunk Nova Update Nachrichtenteam.
Deutschlandfunk Nova Update.
Sollte es einen Impfstoff gegen Covid-19 geben und sollten sich in Deutschland dann jeden Wochentag 200.000 Menschen impfen lassen, dann würde es etwas mehr als 1,5 Jahre dauern, bis alle durch sind. Heute meldet der Impfstoffhersteller BioNTech aus Mainz zusammen mit dem US-Pharmakonzern Pfizer, dass in der kommenden Woche eine Zulassung beantragt wird für eine Vakzine in den USA. Darüber haben wir gerade gesprochen. Aber was machen wir eigentlich, wenn der Impfstoff dann da ist? Ich habe es gerade gesagt, selbst wenn wir sehr viele Menschen jeden Tag impfen, dann dauert das nun mal, bis eine gewisse Immunität in der Bevölkerung da ist. Wer bekommt den Impfstoff zuerst, wer etwas später? Heute wurden dazu Empfehlungen vorgestellt und zwar gemeinsam von der Ständigen Impfkommission des RKI, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, das ist die Leopoldina, und dem Deutschen Ethikrat. Und wir sprechen hier in Deutschlandfunk Nova mit der Vorsitzenden des Ethikrats, Alena Büchs. Hallo Frau Büchs.
Hallo.
Wer soll aus Sicht des Rats den Impfstoff, wenn er denn dann da ist, zuerst bekommen und wer später?
Also wir haben uns verschiedene ethische Prinzipien angeschaut und die zusammengeführt, weil man ja über sehr viele verschiedene Dinge nachdenken muss und die man miteinander abwägen muss. Und bei uns ist dann auf der Grundlage dieser Prinzipien herausgekommen, dass in der ersten Prioritätsgruppe diejenigen sind, die wirklich stark erhöhte Risiken für schwere Verläufe oder für Tod haben. In der zweiten, diejenigen, die sich um diese besonders betroffenen Menschen kümmern und die gleichzeitig selbst wieder Risiken haben, entweder sich anzustecken oder aber auch das Virus weiterzutragen. Und in der dritten, Menschen, die wichtige Aufgaben für das Gemeinwesen ausfüllen und auch wiederum selbst sich Risiken aussetzen bzw. das Virus weitertragen können. Und in diesen Gruppen geht es jeweils um diejenigen wirklich mit den stärksten Risiken und die schließen sich auch nicht gegenseitig aus. Also man muss jetzt nicht die erste Gruppe durchimpfen und darf dann erst mit der zweiten anfangen, sondern man kann das parallel machen.
Wie kompliziert ist dann da die Logistik? Also wenn ein Impfstoff da ist, der muss ja auch zu den Menschen kommen, also in die Praxen zum Beispiel, in die Krankenhäuser. Welche Überlegungen gibt es da?
Ja, das soll nicht so laufen wie sonst in die Praxen und so. Also das soll diese Art von Priorisierung, das ist ja was ganz Ungewöhnliches, diese anfängliche Priorisierung. Später kann das dann so laufen, wie wir es kennen. Aber am Anfang soll das in Impfzentren stattfinden. Und bei den diesen Gruppen, die diese allerhöchsten Risiken haben, da muss die Impfung zu denen kommen. Ja, also da müsste es dann mobile Impfteams geben, die aus den Impfzentren dann tatsächlich zum Beispiel in die Pflegeheime gehen und das vor Ort machen. Denn die kann man ja nicht irgendwie in den Bus setzen und sie rüberfahren ins Impfzentrum. Also das wird nicht so, wie man das kennt. Ich gehe mal zum Hausarzt. Sondern diese erste initiale Phase, das muss ja sozusagen wirklich sehr gut vorbereitet und organisiert werden, das läuft über Impfzentren.
Auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, da sehen wir ja momentan auch immer wieder Schilder, die hochgehalten werden. Da steht was drauf rund um eine mögliche Impfpflicht in Deutschland. Wie kommen die Menschen darauf? Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass sich jemand zukünftig impfen lassen muss bei uns?
Na, überhaupt nicht. Aber ich glaube, da ist so ein fundamentales Misstrauen bei einigen, dass die, je häufiger man sagt, es wird keine Impfpflicht geben, desto überzeugter davon sind sie, dass die irgendwann mal gibt. Also da kann man sagen, was man will. Ich glaube, das ist ganz schwierig. Das ist in meiner Wahrnehmung sehr klar tatsächlich auch schon von der Politik gesagt worden. Und wir haben es jetzt wiederum aus ethischer Perspektive formuliert, dass eine allgemeine Impfpflicht aus ethischer Sicht auszuschließen ist. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, als dass wir das wirklich so gesagt haben und wirklich so empfohlen haben. Aber man kann niemanden zwingen, Dinge zu glauben. Ich glaube allerdings, das muss man auch sagen, dass diejenigen, die sozusagen da so ganz hart das Vertrauen verloren haben und die auch ganz hart gegen eine Impfung sind, das ist eine kleine, aber sehr laute Gruppe.
Die aber auch größer geworden ist, muss man dazu sagen in diesem Jahr.
Trotzdem ist der große, große Teil der Bevölkerung nicht dieser Gruppe zuzuordnen.
Das alles, Sie haben es gerade gesagt, sind ja nur Empfehlungen, die Sie da auch heute vorgestellt haben. Die Entscheidung, die fällt dann die Politik. Wie wahrscheinlich ist es denn, was sagt Ihre Erfahrung, inwiefern solche Empfehlungen dann auch umgesetzt werden?
Also in diesem Fall glaube ich schon sehr wahrscheinlich, denn der Bundesminister für Gesundheit Spahn hatte uns ja gebeten, das so zu dritt tatsächlich auch mal diese Rahmenbedingungen vorzubereiten. Das heißt nicht, dass die dann zwingend befolgt werden müssen, aber das ist natürlich schon sehr wahrscheinlich, dass die dann auch wahrgenommen werden. Und was in diesem Fall tatsächlich fast noch wichtiger ist, die Institution, die das Ganze dann wirklich in eine auch rechtlich bindende Empfehlung gießen wird, das ist die STIKO und die war schon dabei. Und wir werden weiter zusammenarbeiten und weiter beraten. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das ziemlich hoffentlich genauso umgesetzt wird, wie wir es jetzt hier empfohlen haben.
Die Verteilung eines möglichen Impfstoffs. Darüber haben wir gesprochen mit der Vorsitzenden des Ethikrats in Deutschland, Alena Büchs.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also mit 30 oder 40 Minuten auf dem Tacho am Ende von Hamburg nach München fahren. Nicht fliegen, sondern fahren. Das schafft kein ICE in 30 bis 40 Minuten. Das könnte aber ein Hyperloop schaffen. Jedenfalls in der Wunschvorstellung. Seit einigen Jahren tüfteln viele Unternehmen auf der ganzen Welt an dieser Idee, Passagierkapseln in Röhren durch die Gegend sausen zu lassen. Und was für viele nach Science Fiction klingt oder nach Futurama, halten andere für das Fortbewegungsmittel der Zukunft. Einen weiteren Schritt in diese Richtung hat jetzt jedenfalls ein US-Unternehmen gemacht und Rahel Klein aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich das heute alles ganz genau angeschaut. Rahel, da sind jetzt zum ersten Mal zwei Menschen in so einem Hyperloop mitgetuckert. Gefahren kann man nicht sagen, weil richtig schnell war es nicht, ne?
Ja, vergleichsweise muss man leider getuckert sagen. Also es waren 172 Stundenkilometer am Ende. Aber es war dafür halt die erste Passagierfahrt eines Hyperloops. Und zwar in so einer 10 Kilometer langen Teströhre in Las Vegas in Nevada. Vorher hat es da schon 400 unbenannte Testfahrten gegeben. Ja, und dann jetzt eben wirklich die erfolgreiche erste Testfahrt mit Passagieren.
Weiß man, wie es den Passagieren geht? Heißt das jetzt, dass es diese Technologie kurz vor dem Durchbruch ist?
Also den Passagieren geht's gut, die haben das gut überstanden. Aber generell kann man das, also dass das ein Durchbruch ist, kann man so nicht sagen. Aber Virgin Hyperloop One, das ist das Unternehmen, das diese Fahrt jetzt eben durchgeführt hat. Das ist das Unternehmen von Richard Branson. Und die sagen, also diese erste Passagierfahrt, die sei ein ganz, ganz wichtiger Sicherheitstest gewesen, mit dem man eben künftig das Transportwesen revolutionieren könnte.
In der Wunschvorstellung sollen solche Hyperloops ja mit fast Schallgeschwindigkeit durch die Röhren düsen können am Ende, ne?
Genau, also man kann sich das Ganze so ein bisschen wie so eine Rohrpost vorstellen. Du hast eine Röhre und in dieser Röhre herrscht ein fast komplettes Vakuum. Und dann hast du so Transportkapseln, die da elektromagnetisch hindurchschweben. Und weil eben dieses Teilvakuum herrscht, fällt der Luftwiderstand weg und du kannst extrem schnell fahren. Das Ziel sind so um die 1000 Kilometer pro Stunde. Es ist, wie gesagt, bisher noch Theorie. So schnell hat das noch keine Kapsel, auch noch keine unbemannte Kapsel bisher im Test geschafft. Die Hoffnung ist aber eben auch, dass auch bei solchen Geschwindigkeiten das eine klimaneutrale Alternative zu Flugzeugen zum Beispiel sein könnte. Unter anderem, weil so ein Hyperloop theoretisch eben komplett elektrisch betrieben werden könnte.
Ich stelle mir jetzt gerade vor, mit dem Hyperloop nach Mallorca, aber dann muss man ja unter dem Meer durch. Also die Idee damals kam von Tesla-Gründer Elon Musk zu diesem Hyperloop, richtig?
Genau, der hat 2013 ein Paper vorgestellt, wo er quasi gesagt hat, hier so ein Hyperloop, das könnte man theoretisch machen, wer sich da jetzt mal dran probieren will, go ahead. Also so ein bisschen als Open-Source-Projekt hat er diese ganze Idee vorgestellt und mittlerweile arbeiten da eben ganz viele Unternehmen auf der ganzen Welt dran. Virgin Hyperloop One ist da ganz vorne mit dabei, die jetzt eben diese bemannte Fahrt gemacht haben. In Europa ist zum Beispiel Hard Hyperloop aus den Niederlanden relativ weit. Die haben bisher so einen 30 Kilometer langen Testtunnel in Delft, wollen bis 2022 eine 3 Kilometer lange Teststrecke entwickeln. An der TU München gibt es auch ein Hyperloop-Programm. Das Team hat da in den letzten 4 Jahren immer diesen Hyperloop-Wettbewerb gewonnen, den Elon Musk ausgerufen hat. Da entwickeln die so Kapseln und erforschen eben, ob das alles realistisch sein könnte, wie schnell so Kapseln sein können. Und genau, auch dieses Projektteam aus München plant jetzt gerade den Bau von so einer Teststrecke.
Wenn am Ende Menschen mit 1000 Sachen durch die Gegend fahren oder geschossen werden, wird dem einen oder der anderen da nicht schlecht bei?
Also Übelkeit ist auf jeden Fall, könnte ein Problem werden. Aber Gabriele Semino, der ist Projektleiter beim Hyperloop-Team an der TU München, der sagt dazu Folgendes.
Wenn man überlegt, die Geschwindigkeiten, die man da fährt, sind nicht viel anders als die Geschwindigkeiten, die man im Flugzeug hat. Da kennt man das, man kann ja tatsächlich mitfliegen. Das gefällt dem einen weniger als dem anderen vielleicht, aber letztendlich ist es eine angenehme Fahrt. Und so ähnlich sollten Geschwindigkeiten bei einem Hyperloop wahrscheinlich unproblematisch bleiben. Und wichtig ist natürlich, es sind eher so Sachen wie Beschleunigung, Kurvenfahrten und so weiter.
Ja, und das muss man jetzt halt mal für verschiedene Strecken untersuchen und simulieren.
Rahel, du hast dich heute damit beschäftigt. Kommen die Hyperloops? Wann kommen sie?
Ja, also es kommt drauf an, wen du fragst. Es gibt natürlich echt noch viele Probleme. Kann sich sowas wirtschaftlich rechnen? Diese Röhren zu bauen, oberirdisch oder unterirdisch, ist sehr, sehr teuer. Da sagen viele, selbst wenn das technisch geht, es wäre nicht bezahlbar. Es gibt auch viele Sicherheitsbedenken noch. Bei solchen Geschwindigkeiten hätte man extrem lange Bremswege. Wie will man die Leute im Notfall evakuieren? Und auch dieses Teilvakuum könnte für den Menschen ja lebensgefährlich sein, wenn die Kapsel zum Beispiel kaputt geht und es so einen plötzlichen Druckabfall gibt. Virgin Hyperloop will in 10 Jahren erste Passagiertransporte regulär starten. Das halte ich persönlich und auch ganz viele andere Experten für extrem optimistisch. Gabriele Semino von der TU München, der wollte mir da jetzt keine Prognosen nennen. Er sagt, es ist total unsicher, wie lange das noch dauern könnte. Er glaubt aber dran, dass es funktionieren kann. Und ich sage jetzt mal so, wer hat bei den vergangenen Transportmitteln in der Vergangenheit auf Anhieb gedacht, jo, das wird klappen? Das war ja eher selten der Fall, würde ich mal sagen. Aber es wird jetzt wahrscheinlich eher nichts in den nächsten 10, 20 Jahren, dass wir alle mit dem Hyperloop durch die Gegend brausen.
Oder nach Mallorca rüber. Am Wochenende ist der erste Hyperloop mit 2 Passagieren gefahren bei einer Testfahrt in Las Vegas. Wie der Stand bei den Hyperloop-Technologien ist, das hat euch die Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rahel Klein zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die sogenannte Querdenker-Demo am Samstag in Leipzig, voller Leute, die die Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen kritisch sehen oder die Existenz des Virus sogar leugnen, dazu noch Rechtsextreme und Hooligans auf der Straße. Und nachdem es dort zu Ausschreitungen gekommen war, Journalisten angegriffen wurden und sich kaum jemand an den Corona-Schutz gehalten hat, wird seit dem Wochenende diskutiert, wie konnte es denn dazu kommen und was geht anders, was geht besser. Ursprünglich wollte die Stadt die Demo an den Stadtrand verlegen. Mehr Platz, der Infektionsschutz hätte besser kontrolliert werden können. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen hatte das aber abgelehnt. Und als dann auf der Demo die Auflagen, wie zum Beispiel Maskenpflicht, nicht eingehalten wurden, sollte die Versammlung von der Polizei aufgelöst werden. Eigentlich, aber am Ende haben dann Hunderte, Tausende Menschen in der Innenstadt auf der Straße Polonaise getanzt und gesungen. Und die Polizei wirkte in dieser ganzen Situation machtlos. Darüber sprechen wir mit Moritz Kirchner, Politikwissenschaftler und Psychologe. Hallo, guten Abend, Moritz, grüß dich.
Guten Abend.
Kann man sagen, dass am Wochenende Querdenken gegen den Staat, gegen Leipzig gewonnen hat?
Leider kann man das so sagen. Das Ziel der selbsternannten Querdenker war es einerseits, eine Demonstration nach ihren Vorstellungen durchzuziehen, das heißt ohne Maske und Abstand, das haben sie erreicht. Ihr Ziel war es, über den Innenstadtring zu ziehen, auch das haben sie erreicht und sie wollten wieder starke Bilder haben und auch das haben sie durch diese Bilder, die jetzt in Leipzig gegeben wurden, erreicht. Das heißt, sie haben es erneut geschafft, das, was sie vorher angekündigt haben, auch durchzusetzen.
Die Bilder hätten aber durchaus noch stärker sein können und zwar negativ stärker, indem die Polizei gewaltsam eingegriffen hätte und dann hätten wir am Ende in den Nachrichten diese Bilder gesehen und die Menschen hätten sagen können, seht her, wir werden unterdrückt von der Polizei, vom Polizeistaat.
Der Punkt ist, es geht darum, dass diese Demonstration genauso behandelt wird wie alle anderen Demonstrationen auch. Das heißt, wenn massiv Auflagen gebrochen werden, dass dann eben auch durchgegriffen wird. Genau das ist ja eben nicht passiert. Und dass eine Demonstration eben auch effektiv aufgelöst wird. Was dort gewesen ist, ist, dass viele Polizeikräfte in den Seitenstraßen waren und eben auch tatsächlich kaum eingegriffen haben. Und es kann nicht die Logik des Staates sein, in vorauseilendem Gehorsam, weil man ein bestimmtes Narrativ einer absoluten Minderheit bedient, deswegen nicht zu handeln.
Wir hören, was Sachsens Innenminister Roland Wöller von der CDU sagt.
Das Oberverwaltungsgericht Bautzen hat die größte Corona-Party mit über 20.000 Teilnehmern genehmigt.
Ja, die Stadt wollte die Demo ja an den Stadtrand verlegen. Das Oberverwaltungsgericht hat gesagt, nee, muss man dem Gericht tatsächlich die Schuld geben, so wie es der Innenminister hier in etwa tut?
Was der Innenminister hier an der Stelle versucht, ist von seiner politischen Verantwortung, das ist die Hauptverantwortung, einfach schlichtweg abzulenken. Natürlich hat das Gericht auf gesetzlicher Grundlage entschieden und trotzdem gibt es immer einen Ermessensspielraum und die Folgen hätte das Gericht viel besser abwägen müssen. Und es ist in der Tat fraglich, wie es sein kann, dass ein Oberverwaltungsgericht in Bautzen eine derart folgenschwere Entscheidung für Leipzig, aber am Ende auch die ganze Bundesrepublik trifft. Aber das Handeln, aber vor allem das Nichthandeln, welches die Polizei ausgezeichnet hat, an diesem Abend, dafür trägt die politische Hauptverantwortung der sächsische Innenminister. Minister Roland Wöller.
Was ist mit dem hohen Gut der Demonstrationsfreiheit hier bei uns in Deutschland? Ist das in diesem Fall dann nicht so wichtig, weil wir die Masse an Menschen drumherum, die sich anstecken könnten, schützen müssen?
Die Demonstrationsfreiheit ist gewahrt gewesen. Erstens, Querdenken konnte demonstrieren. Sie konnten sogar so demonstrieren, wie sie es wollten, nämlich in der Innenstadt. Allerdings gilt eine Demonstrationsfreiheit ja nicht absolut, sondern sie hat ja auch in dem Fall unter Auflagen gegelten. Und gleichzeitig muss die Demonstrationsfreiheit gegen das Recht auf Leben und auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit abgewogen werden. Genau in diesem Abwägungsprozess sind ja manche Demonstrationen, zum Beispiel rechte Demonstrationen, auch schon verboten worden. Und dass man überhaupt erst zu dieser Abwägung kommt, diese Schuld, die liegt ja bei Querdenken. Denn wenn sich einfach an die Demonstrationsauflagen gehalten hätten, dann würden wir uns diese ganzen Fragen alle nicht stellen.
Aber das ist ja genau das, was die Menschen eben zeigen wollen, dass sie eben nicht mit Maske rumlaufen wollen, dass sie ja sagen, die Maske braucht man nicht, Corona ist vorbei. Solche Gesänge haben wir ja auch gehört am Samstag. Sag mal, was für eine Lehre ziehen wir daraus? Wie machen wir weiter? Weil es wird weitere Querdenken-Demos geben.
Also, ich kann natürlich gegen Gesetze und gegen Verordnungen demonstrieren. Das ist vollkommen richtig in einer Demokratie. Und solange sie gelten, habe ich mich aber eben genau an diese zu halten. Und es kommt dann an dieser Stelle auch noch hinzu, dass das Grundproblem ist, was wir immer wieder sehen, es gibt keine klare Strategie. Man braucht einerseits natürlich ein konsequentes Handeln. Dieses Handeln muss rechtssicher sein und es muss aber auch gewährleistet sein, dass der Staat sich eben nicht vorführen lässt. Und das natürlich erst einmal demonstriert werden kann, aber so, dass keine Fremdgefährdung passiert. Und genau wenn diese passiert, dann muss an dieser Stelle eingegriffen werden. Denn so wie es jetzt passiert ist, nach der Demonstration in Berlin und jetzt Leipzig, hat natürlich Querdenken enorm Auftrieb gewonnen und sie haben jetzt natürlich auch Lust, weitere Demonstrationen zu veranstalten. Und ohne konsequentes Handeln und eine konsistente Linie wird man dem auch nicht Herr werden.
Heißt aber in der Konsequenz mehr Polizistinnen und Polizisten vor Ort bei so einer Demo?
Die Anzahl an Polizistinnen und Polizisten war wahrscheinlich sogar ausreichend. Das war nicht das Problem. Aber natürlich, es ist auch bei jeder anderen Demonstration so, wo es zu Ausschreitungen kommt oder wo Auflagen verletzt werden, dass dort auch ein entsprechender Polizeischutz ist. Und dass Querdenken gefährlich ist, das haben sie hinreichend gezeigt. Und deswegen muss natürlich die Antwort des Staates, aber auch einer wehrhaften Demokratie sein, dass sie mit entsprechenden Kräften vor Ort ist, um das Gewaltmonopol des Staates zu sichern. Denn das muss man ganz klar sagen, das hatte der Staat bzw. die Stadt am 7.11. nicht mehr inne.
Sagt Moritz Kirchner, Politikwissenschaftler und Psychologe, über Leipzig und die sogenannte Querdenker- oder Querdenken-Demo vom Wochenende hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
US-Präsident Donald Trump, noch US-Präsident, wobei auch danach, wenn seine Amtszeit vorbei ist, sagt man ja trotzdem noch Mr. President zu ihm. Er weigert sich momentan, seine Wahlniederlage anzuerkennen. Wahlbetrug, so der Vorwurf von ihm und seinem Team der Anwälte, ohne jegliche Beweise des Trump-Whitehouses. Warum macht Donald Trump das? Warum klammert er sich da momentan so an die Macht? Eine mögliche Antwort könnte sein, und die haben wir jetzt schon häufiger gehört, weil ihm möglicherweise nach seiner Zeit als Präsident jede Menge Ärger drohen könnte, vor Gericht. Donald Trump soll hochverschuldet sein, heißt es. Auf ihn warten auch Anklagen, unter anderem in seiner ehemaligen Heimatstadt New York. Und von dort berichtet Antje Passenheim für uns für Deutschlandfunk Nova. Hallo nach Manhattan.
Ja, hallo.
Was für mögliche Anklagen warten denn da bei euch auf Donald Trump? Ha.
Rund 30 Anklagen oder Verfahren laufen bereits gegen ihn oder sind in Vorbereitung. Alles ist dabei. Sexueller Missbrauch, Betrug, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und. Und größte Kopfschmerzen dürfte Donald Trump allerdings, dürften ihm zwei Untersuchungen machen, die hier in seiner Heimatstadt New York gegen ihn laufen. Die leitet ein Mann, der wirklich als scharfer Hund bekannt ist, nämlich Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance. Und dieser Mann, der hat zum Beispiel auch Harvey Weinstein mit ins Gefängnis gebracht. Dieser Mann will Trump nachweisen, dass er und seine Trump-Organisation, also sein Familienunternehmen, Banken und Versicherungen betrogen haben, in großem Stil, unter Umständen auch Wahlkampfgelder an der Republikaner veruntreut hat. Und Cyrus Vance hat ja bereits über das oberste Gericht, also gegen Trumps Einsprüche, erklagt, dass er die Steuerunterlagen von Donald Trump einsehen kann. Übrigens müssten sich auch Familienmitglieder von Donald Trump mit dem Gedanken anfreunden, dass sie auch unter Umständen vor Gericht kommen, weil sie nämlich an einer Geschäftspolitik mitgemacht haben, die möglicherweise alles andere als legal ist.
Könnte Donald Trump da tatsächlich auch Gefängnis drohen?
Also Gefängnis unwahrscheinlich, Strafen schon eher. Es gibt viele, die sagen, wenn die Ermittler, vor allem die in New York, tatsächlich zu dem Schluss kommen, Trump hat sich kriminell verhalten, dann können sie in diesem Fall nicht anders, als ein Signal zu setzen, als ihn zu bestrafen, was sie nämlich auch anspornt. Trump hat bereits angekündigt, dass er unabhängig vom Ausgang dieser Wahl vielleicht 2024 nochmal einen Anlauf aufs Weiße Haus macht. Und wenn die Ermittler ihm also kriminelles Verhalten nachweisen können, dann müssen die Richter ihn zur Verantwortung ziehen. Wollen sie verhindern, dass ein Krimineller das nochmal macht und dass er ins Gefängnis kommt, ist nicht wahrscheinlich. Das hat mir zum Beispiel auch ein Historiker gesagt, David Nassau.
And it would be of greater benefit to the nation and the world.
Er sagt nämlich, es wäre für die Nation nicht gut, wenn Donald Trump gegen seinen Willen ins Gefängnis käme und damit auch noch über Generationen hinweg zum Märtyrer würde. Also es wird vermutlich einen Kompromiss geben, nämlich Trump wird wahrscheinlich wegen Tatbeständen verfolgt, die er vor oder nach seiner Amtszeit begangen hat oder noch begehen wird.
Jetzt wurde heute schon darüber diskutiert, dass er sich eventuell selber begnadigt, vorab schon. Bei Nixon gab es mal was, dass sein Nachfolger ihn in den 70ern begnadigt hat. Kann sowas passieren, dass er vielleicht schnell zurücktritt? Dann kommt Mike Pence, der begnadigt ihn, und dann kommt erst Joe Biden?
Das kann theoretisch passieren, das haben ja auch viele gesagt. Das ist halt die große Frage. Das sind halt alle Spekulationen, ja. Aber theoretisch wäre es möglich. Viele glauben aber, da müsste er sich ja erstmal schuldig bekennen. Dann müsste ihm ja klar sein, ich habe was falsch gemacht und er wäre der Verlierer. Und das glauben viele, dass er das nicht macht, weil er eigentlich gewohnt ist, dafür zu kämpfen, dass er nichts falsch gemacht hat und das auch vor Gericht. Bislang wurde übrigens kein US-Präsident nach seiner Amtszeit strafrechtlich verfolgt. Und das soll sicherstellen, dass es eine friedliche Amtsübergabe gibt. Es wird allgemein vermutet, dass auch Joe Biden ihn so begnadigen würde, dass er Gnade walten ließe.
Noch eine Sache, Donald Trump hat ja seinen Wohnsitz während der Amtszeit verlegt nach Florida, nach Mar-a-Lago. Wie wahrscheinlich ist es, dass er nochmal nach seiner Amtszeit nach New York zurückkommt? Weil die New Yorker mögen ihn ja nicht wirklich haben.
Ja, gelinde gesagt, die meisten wünschen ihn wirklich zum Teufel. Das haben mir ganz viele Leute in den vergangenen Tagen auch selber gesagt, wie dieser Mann zum Beispiel, den ich hier nach der Bekanntgabe vom Biden-Sieg auf dem Times Square gesprochen habe.
Donald Trump can't come back to New York. We don't like Donald Trump. We don't support Donald Trump. This is not his city. This is our city. And the votes proved it.
Wir mögen ihn nicht, wir unterstützen ihn nicht. Das ist unsere Stadt hier und die Wahl hat das bewiesen, sagt dieser Mann. Alle gehen davon aus, dass Trump sich in seinem tatsächlichen Resort in Mar-a-Lago niederlassen wird, dass er gelegentlich mal in New York aufkreuzen wird, so ganz undercover. Und es wird spekuliert, dass Trump ein Medienorgan gründen will, um weiter hörbar zu sein, auch für uns.
Antje Passenheim in New York City über mögliche Anklagen gegen den Geschäftsmann Donald Trump nach der Amtszeit des Präsidenten Donald Trump.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.